Ja, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich finde, es ist immer wieder ein großes Vorrecht, dass wir so frei zusammenkommen können, jeder so aus ganz unterschiedlichen Situationen des Tages. Und dann kommen wir hier zusammen, um so unterschiedlich wie wir sind, Gott die Ehre zu geben. Und das vielleicht auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und auf ihn zu hören. Wir beschäftigen uns ja seit einigen Wochen mit dem Römerbrief und kommen heute zu Römer 12. Und mal so ein ganz kleiner Feedback, Römerbrief, was bisher geschah. Paulus hat einen langen, langen Brief an die Römer geschrieben, an die Gemeinde in Rom, an die Christen dort. Und er hat seine Sichtweise, seine Lehre von Jesus Christus, diese gute Nachricht, sehr komprimiert zusammengefasst. Und in den ersten Kapiteln, ja, da führt er diese gute Nachricht aus, damit diese Christen in Rom ihn kennenlernen, ihn und seine Sicht der Dinge, weil er wollte sie besuchen kommen. Und in den ersten 11 Kapiteln, die in den letzten Wochen so dran kamen, da ging es vor allen Dingen darum, wie dieser große Gott diese gute Nachricht Jesus Christus auf diese Welt schickt und dass dort diese Menschen durch Jesus Christus gerechtfertigt werden. Dass diese gute Nachricht ist, passt auf, ihr Menschen, ihr seid gerettet aus Gnade. Das ist die gute Nachricht. Ihr könnt gar nichts selbst dazu tun. Egal, was ihr versucht, es reicht nicht. Das ist Gnade, das Geschenk Gottes an euch Menschen in Jesus Christus. Der Zuspruch Gottes. Und jetzt kommen wir heute zu Kapitel 12. Und da macht der Römerbrief so eine Wende. Von diesem Gerechtfertigtsein, von dem Zuspruch, jetzt sozusagen zu dem Anspruch. Was heißt denn das, als Christ zu leben? Was bedeutet das denn, jetzt dieses Gerechtfertigtsein? Und es beginnt mit dem Leben in der Gemeinschaft. Berufen zur Gemeinschaft. Niemand hier ist Christ geworden, um alleine zu sein. Sondern unsere Aufgabe ist es, in Beziehungen zu leben. So wie Gott selbst in der Trinität in Beziehungen lebt, mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, so sollen wir auch in Beziehungen leben, zu Gott und auch untereinander. Und damit fängt es an, wie das aussieht, berufen zur Gemeinschaft in der Gemeinde und in unserem ganzen Leben. Und da geht's heute drum und dann auch in den nächsten Wochen, was es heißt, diese Gemeinschaft und diese Beziehungen zu leben in der Gemeinde, in der Gesellschaft und überhaupt diese Welt, in der wir leben, im Blick zu haben als Christinnen und Christen. Berufen zur Gemeinschaft. Und Paulus, wenn man dieses Kapitel 12 zusammenfassen würde, dann könnte man vielleicht sagen, das ist ziemlich radikal. Da geht's nicht so, ach liebe Leute, Ringelpiez mit anfassen, habt euch doch ein bisschen lieb, kommt hier in der Gemeinde, ja, also, ach, in so einer schönen Kirche, fasst euch doch mal an der Hand, spürt ihr euch? Nee, da geht's ein bisschen weiter. Das geht gleich los mit, segnet die euch fluchen, tut gut denen, die euch Böses tun, liebt besonders die, die euch am meisten wehtun und die zornig sind auf euch. Unterstützt die, die bedürftig sind. Gebt denen zu trinken, die nichts haben. Gebt denen zu essen, die Hunger leiden. Und so weiter. Und er beschreibt das so. Und ich dachte, wow. Beschreibt mein Leben hier, ne? Nee. Und das gipfelt so in einem schönen Satz aus Römer 12, wo Paulus schreibt, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. So, wollt ihr mal kurz an euren Tag denken? Wie war das so? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie beschämt auf den Boden schauen. Können wir ja auch Schluss machen. Also wenn wir sagen, wow, das ist doch, ja klar, so leben wir als Christen, so sind die halt die Christen, ne? Zuvorkommend, liebevoll, immer einen Blick für den Nächsten. Immer die, die unterdrückt sind, die arm sind, die ausgeschlossen sind, immer die im Blick. Eine Frau sagte letztens zu mir, als wir darüber diskutiert haben, auf einer Konferenz, wo ich war, und ich so gesagt habe, dass genau in diesen Dingen meine Schwierigkeit liegt. Und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, dass mir das manchmal wahnsinnig schwer fällt, Leute, die ich für psychisch originell halte, zu lieben. Und sie war da ganz erstaunt und sagte, aber Tobias, du bist doch Christ. Ich sage, ja, vielleicht liegt es doch daran. Ich weiß nicht. Und ich habe da echt Schwierigkeiten mit. Und dann sagte sie zu mir, aber glaubst du nicht an die Bibel? Da steht das doch. Da steht das von Totenauferstehung. Und sie sagte dann zu mir diesen schönen Satz, weißt du, Tobias, Totenauferstehung gehört zum Einmaleins des Christseins. Und ich wurde immer kleiner. Und ich habe dann gesagt, nein, und bin weggelaufen. Ich dachte so, weiche von mir. Was ist das für ein Anspruch? Aber ich glaube, oft haben wir so einen Anspruch. Wir Christen, zumindest so in der Predigt, ja, oder wenn wir in den Gottesdienst gehen, wir sagen, ja, hey, wir, natürlich, das steht da. Und das ist super. Da zeigt sich die ganze Herrlichkeit Gottes. Aber in meinem Leben, da zeigt sich manchmal die ganze Niedertracht des Tobias Feigs. Und dazwischen, zwischen dieser Herrlichkeit Gottes und dieser Schwerkraft meines Alltags, da sind manchmal Welten. Und diese Welten, die beschreibt Paulus in den ersten zwei Versen des Römerbriefs. Und ich danke Gott und Paulus dafür, dass er diese zwei Verse aufgeschrieben hat. Weil diese zwei Verse, diese gesamte Spannung, die zwischen Kapitel 11 und 12 und was dazwischen liegt, richtig auf den Punkt bringen. Weil dieses zwischen erst alles aus Gnade, du bekommst alles, und dann, was heißt das jetzt als Christ zu leben? Zwischen dieser Herrlichkeit Gottes und dieser Schwerkraft des Alltags, dazwischen liegen diese zwei Verse. Und die möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus kommt von dieser Gnade und von dieser Gerechtigkeit und er schreibt den Christen zu Rom jetzt und sagt, passt auf, jetzt geht es um alles. Und er legt so richtig viel hinein und sagt, es geht um den Heiligen, um den lebendigen Gott. Und alles das, was ihr macht, das soll ein Opfer sein. Ihr sollt alles hingeben. Und jetzt geht es auch nicht nur um einen Teil eures Lebens, sondern es geht um euren Verstand. Es geht um eure Sinne, um eure Emotionen. Es geht um alles. Um den Sinn. Sinne ist ja so ein, manchmal für mich so ein altes Wort. Aber wenn ich so denke, was ist der Sinn meines Lebens? Das ist meine Existenz. Da geht es um alles. Und das wirft Paulus sozusagen in die Waagschale. Und er sagt, das soll verändert werden. Das ist der Schlüssel zwischen der Herrlichkeit Gottes und der Schwerkraft unseres Alltags. Verändert werden. Und Luther schreibt hier leider auch verändert werden, so als wenn wir das machen müssten, so ein aktiv, verändere dich. Aber es heißt tatsächlich verändert werden. Es heißt, kommt von Metamorphose, was da steht im Griechischen. Eine Umwandlung. Hier geschieht etwas mit dir. Hier verändert dich jemand. Hier bist nicht du der Handelnde, sondern hier wird an dir gehandelt. Hier geschieht eine Umwandlung deines Sinnes, deines Geistes, nicht gegen deinen Geist, nicht gegen deine Sinne, nicht gegen das, was du bist, sondern mit dir, so ganz. Hier beschreibt Paulus, was es heißt, Christ zu sein, wenn der Heilige Geist Besitz von einem hat. Wenn wir als Christinnen und Christen leben und uns hingeben, das bedeutet, wir werden verwandelt, sich verändern lassen. Das ist eine ganz komische Form, ein Imperativ-Passiv. Imperativ-Passiv, eigentlich so ein Gegensatz. Also Imperativ, du sollst, aber du kannst nicht. Warum? Weil du verändert wirst, da bist du passiv. Hingabe, Imperativ, gebe dich hin, gebe dich Gott hin. Sag, hier bin ich, das ist alles. Und er wird dich verändern. Du kannst es nicht machen. Du kannst so viel zu den Armen rennen, wie du möchtest. Du kannst so nett sein, wie du möchtest. Es wird nicht reichen. Wenn du es aus Aktivismus tust. Ich glaube, das ist oft so eine Spannung, zumindest in meinem Leben, zwischen ich bin begnadigt, hey, ich bin erlöst, ich bin heilig vor Gott, Halleluja. Und es ist so eine Leichtigkeit. Und zwischen, aber ich muss doch jetzt so leben. Was erwartet man denn? Ihr kommt hierher und ihr wollt eine gute Predigt hören von jemand, der auch gut ethisch lebt. Der die Wahrheit spricht. Der nicht lügt. Der sich anstrengt. Der ein guter Christ ist. Fragt mal meine Frau. Fragt mal meine Kinder. Und Paulus sagt, es nützt nichts, euch nur anzustrengen. Das ist das Falsche. Sondern ihr sollt euch hingeben. Lieber Tobias, gib dich mir hin. Hingabe heißt einfach nah sein bei Gott. Sei nah bei Gott. Und der Heilige Geist wird dich Stück für Stück verwandeln. Und es ist wieder so etwas. Stück für Stück verwandeln, da denke ich zuerst an so Bibi Blocksberg, also Kinder, ja, zwei kleine Töchter. Wuff, ja, und es ist verwandelt. Schnell muss es gehen. Geduld ist nicht gerade meine größte Tugend. Aber Paulus spricht hier von einem Prozess der inneren Umwandlung, des inneren Verwandeltwerdens, und er braucht Zeit. Der geht nicht von heute auf nachher, sondern das ist ein Prozess, der über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre geht. Nah sein bei Gott bedeutet, sich über Jahre von ihm prägen zu lassen. Davon spricht Paulus hier. Und das zeigt sich in Beziehungen, in Gemeinschaft. Das zeigt sich in ganz vielen unterschiedlichen Situationen unseres Lebens. Und das zeigt sich mal vielleicht besser und mal auch schlechter. Und da geht es nicht um einen moralischen Druck als erstes, zu sagen, du musst, weil es nützt nichts. Wenn es nicht von innen nach außen kommt, ja, ist es am Ende doch nicht viel wert. Und dann werden wir wieder frustriert, und das ist so ein Kreislauf der christlichen Frustration. Ich will, ich muss, ich mache, ich schaff's nicht, also bin ich noch mehr frustriert und so weiter. Und ich merke, das trifft so einen ganz inneren Kern. Einen ganz inneren Kern von mir, was ich mir wünsche, dass ich nahe bei Gott bin und dass ich merke, wie der Heilige Geist ganz langsam, Stück für Stück, mein Leben umwandelt. In den verschiedensten Situationen meines Lebens, zu Hause, in meiner Familie, in meiner Arbeit, mit den Studierenden, mit meinen Freunden, in der Kneipe. Vielleicht ist es gar nicht so spektakulär. Jesus gebraucht mal ein schönes Bild dafür, nämlich das Bild vom Weinstock. Und er sagt, dieser Weinstock, der wächst und er verwandelt sich. Und die Kraft, die ihn verändert, das ist der Saft in dem Weinstock. Und dieser Saft ist der Heilige Geist, der die Reben sprießen lässt und wachsen lässt und Früchte wachsen lässt. Und der Weinstock, der steht nicht da und sagt jeden Tag, ich muss aber wachsen, ich muss aber Trauben bringen. Heute bringe ich eine dicke Traube raus. Heute bin ich gut, ja. Heute gibt es eine rote, dicke Traube. Nein, das ist ein ganz normaler Prozess. Und es nützt auch nichts, wenn der Weinbauer davor steht, ja, und sagt, aber jetzt du heute ein bisschen mehr, ein bisschen schneller. Auch das nützt nichts. Es geht automatisch, er wächst. Erst die Knospen, dann die Blätter. Da muss man vielleicht mal ein bisschen was wegschneiden. Aber das ist ein Prozess des Wachstums. Das geht nicht von heute auf nachher. Und dann gibt es die Zeit im Herbst der Ernte. Und dann gibt es richtig große, dicke Trauben. Und da kann man richtig guten Wein draus machen. Aber es gibt auch den Winter. Und da sieht dieser Weinstock vielleicht gar nicht schön aus. Da sieht er kahl und hässlich aus. Guckt euch mal einen Weinstock im Winter an. Das sieht aus wie ein Krüppel. Völlig kaputt. Da denkt man, da kann gar nichts draus werden. Aber dann, da drin ist genauso der Saft. Wenn du den anstichst, wenn du mit dem Messer dahin gehst und stichst ihn an, dann blutet das richtig raus. Und zwar richtig klebrig dick. Das ist der Saft da drin. Das ist das Leben. Das ist der Heilige Geist, der es wieder sprießen lässt. Und es gibt in unserem Leben, in unserer Umwandlung, gibt es auch verschiedene Jahreszeiten. Und ich weiß, wir als Christen wollen immer nur Sommer, wo alles grün und schön ist und wo die Trauben wachsen und natürlich Herbst, wo man ernten kann. Aber es gibt auch den Winter und es gibt auch das Frühjahr. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, vielleicht in deiner Beziehung zu Gott und vielleicht bist du gerade so und denkst, ja, ich bringe so richtig Fettfrucht. Halleluja, sei gesegnet, bring sie, wir alle freuen uns daran. Aber vielleicht fühlst du dich auch gerade hässlich und mickrig und denkst, ich bin so ausgedörrt, da kann kein bisschen Heiliger Geist mehr in mir sein. Und dann sagt dir Paulus mit Römer 12, hör zu, du hast den Heiligen Geist als Christ, du kannst gar nicht anders. Und er lebt ganz viel in dir und es wird wieder sprießen. Und du wirst umgewandelt werden wieder. Aber es braucht auch Zeit und es braucht beides. Es braucht Sommer und es braucht Winter. Es braucht Frühling und es braucht Herbst. Und diese Veränderung, wie beim Weinstock, die sieht man auch bei uns im Leben. Und ich möchte uns ein paar Punkte sagen, die aus Römer 12 kommen, die solche Umwandlungsprozesse fördern und die mir ein bisschen helfen dabei. Das erste ist, berufen zur Gemeinschaft heißt die Spannung aushalten. Die Spannung aushalten zwischen Himmel und Erde, zwischen Herrlichkeit und Schwerkraft, zwischen ich bin erlöst und ich bin ein Heiliger Gottes und zwischen ich stehe auf der Erde und ich bin Sünder und ich kann wirklich ein ganz großer Depp sein. Und es ist eine Spannung. Und in dieser Spannung leben wir. Und in dieser Spannung leben wir auch Gemeinschaft. Und in dieser Spannung leben wir auch Beziehungen. Und das müssen wir wissen. Wir sind noch nicht perfekt. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir können die Melodie des Himmels hier schon singen. Und das ist schön. Wir merken schon, diese Umwandlung, die hat schon begonnen. Und wenn ich euch so angucke, wenn ich sehe, dann sehe ich nicht nur, da sitzen ganz unterschiedliche Menschen, ja, wunderschön, sondern da sitzen von Gott geliebte Originale. Da sitzen besondere Leute, die von Gott geliebt sind, gewollt sind und wo schon ein Stück Himmel in jedem von euch drin ist. Und das entwickelt sich langsam immer mehr raus. Hast du schon mal so die Leute um dich herum gesehen? Dass da schon ein Stück von der Ewigkeit in den Leuten neben dir sitzt? Guck dich mal um. Guck mal rüber. Das ist wahr, das ist ein Stück Himmel, ist da schon reingepflanzt und ist schon sichtbar. Und es wird größer. Und manchmal kann man es auch nicht so sehen. Ja, und dann wird es auch wieder ein bisschen verdeckt. Und dann kommt wieder so ein Winter. Aber es bricht durch und es wird immer größer. Und wir brauchen diese Gemeinschaft, dazu sind wir berufen, dass wir uns gegenseitig helfen, dieses Stück Himmel in uns auch größer zu machen. Diese Ewigkeit hat schon begonnen. Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Und diese Kraft, die steht uns zur Verfügung. Die lebt in uns, die schlummert in uns. Und das ist Gemeinschaft, wenn wir anfangen, da uns zu stärken und zu tragen. Wenn wir ein Lebensnetz bilden, das wirklich was trägt. Weil wenn jemand mal nicht kann, dass er da nicht durchfällt, weil die Maschen so groß sind. Dass wir nicht nur auf uns selbst schauen. Das ist das, was Paulus am Anfang sagt. Nicht die Maßstäbe der Welt zielen, wo jeder selbst guckt, dass er groß rauskommt. Sondern die Maßstäbe Christi sind, dass wir aufeinander achten, dass wir einander sehen, dass wir einander wahrnehmen. Und das brauchen wir alle. Wir alle wollen vom anderen geehrt und geachtet werden. Wir wollen nicht missachtet werden. Wir wollen gesehen werden. Ich will auch gesehen werden. Niemand ist so frei davon. Wie gehen wir miteinander um? Wie laufen wir einander vorbei? Und ich muss sagen, das ist für mich eine große Herausforderung, weil ich oft so viele Dinge sehe, dass ich vor lauter Sehen die Dinge vor mir richtig vergesse und die Menschen vor mir manchmal vergesse. Und Gott sagt, nein, liebe die Menschen um mich herum, nehme sie wahr, ehre sie. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ein Lebensnetz bilden, dass wir uns gegenseitig auch tragen können, weil nicht jeder ist immer stark und auch nicht jeder ist immer schwach. Wir können einander tragen und helfen in diesem Prozess, in dem wir leben, in diesem Prozess der Umwandlung, in dem jeder von uns ist. Aber in diesem Prozess gibt es immer wieder auch Rückschläge und ich weiß, von was ich spreche. Da gibt es Versagen und ich merke, dass ich da Versöhnung brauche. Dass ich da Versöhnung brauche von Christus. Dass ich auf Menschen zugehen muss und das, was ich erfahren habe an Versöhnung von Christus, dass ich das weitergebe an andere. Dass ich die Vergebung brauche von anderen, weil ich missbaue, weil ich ungeduldig bin, weil ich vorangehen will, weil ich Leute übersehe, weil ich egoistisch bin. Und dann brauche ich, dass das Leute mir vergeben. Und Miroslav Volf, ein Theologe, der hat ein schönes Bild dafür gebraucht. Er hat gesagt, Gemeinschaft und Versöhnung gehört untrennbar miteinander zusammen. Und er sagt, der Beginn von Gemeinschaft und von Versöhnung ist, wenn man die Hände auseinander hält. Man sagt, pass mal auf, ich bin offen. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden versucht hast zu umarmen, wenn du die Hände über der Brust verschränkt hast. Dann nützt auch nichts, wenn der andere breitwillig kommt und sagt, komm in meine Arme. Nein. Ja, könnte jetzt Lektion Körpersprache machen. Ja, wenn meine Frau und ich Streit haben und einer dann anfängt und sagt, also gut, es tut mir leid, ja, dann sagt der andere natürlich sofort, ach ja, dann ist alles wieder gut, nein, dann ist mir erstmal motzig. Ja, also nein. Dann nützt nichts, wenn der andere dasteht. Die Bereitschaft, das ist erstmal was, die Verwandlung, die Umwandlung, die beginnt in mir, dass ich Leuten gegenüber, die mir vielleicht auch Unrecht getan haben, dass ich anfange, mich zu öffnen. Dass ich zur Versöhnung bereit bin, dass ich die anderen sehe und sage, okay, komm. Und wenn ich umarmen möchte, dann muss ich warten lernen. Warten lernen, bis der andere auch bereit ist. Es nützt nichts, den anderen umzurennen, ihn zur Umarmung zu zwingen, nein. Sondern dann muss ich mich weit hinstellen und warten. Warten, bis der andere bereit ist. Und wenn der andere auch bereit ist, dann kann ich anfangen zu umarmen. Und eine Umarmung ist immer freiwillig und das ist ganz vorsichtig. Das ist nicht eine Gefangennahme. Ich nehme nicht jemanden und lasse ihn nicht mehr los. Also vielleicht in den ersten paar Wochen des allerersten Verliebtseins, ja, da möchte man sagen, na nie, wieder lasse ich los. Aber ansonsten normale Umarmung, ja, da lässt man wieder los. Und man gibt dem anderen auch seine Freiheit. Ja, man versöhnt sich, man nimmt sich in den Arm. Man ist voll Respekt vor dem anderen. Und wenn man dann losgelassen hat, dann steht man dem anderen gegenüber. Und man ist verändert. Man guckt sich in die Augen. Und man kann miteinander reden. Versöhnt. Als Geschwister. Ein Stück Verwandlung hat stattgefunden hier auf der Erde. Ein Stück Himmel ist wieder konkret geworden. Und ich wünsche mir das, dass wir das leben. Dass wir als Christinnen und Christen dafür bekannt sind, dass wir einander Beziehungen leben können, dass wir immer wieder vergeben können, dass wir versöhnt werden in Christus und durch Christus und miteinander. Und dass wir nicht nur Ringelpiez machen mit den Leuten, die wir sowieso mögen, dass wir nicht nur die lieben, die uns auch lieben, sondern dass wir auch auf die schauen, die wir vielleicht nicht kennen, vor denen wir Angst haben, oder die vielleicht gerade uns brauchen. So geschieht Heilung, wenn wir einander sehen, wenn wir einander hören, wenn wir anfangen, unsere Arme zu öffnen. Dann werden wir heil durch Christus. Da werden wir gesund. Und Stück für Stück. Und das feiern wir. Dieses Verbundensein, das feiern wir zum Beispiel im Abendmahl. Wo wir verbunden sind durch Brot und Wein, durch Jesus Christus. Alle miteinander, ganz symbolisch, nehmen wir das und essen das, schmecken das. Alle und wir sind verbunden, wir haben alle Christus in uns. Und wir feiern das und sagen, hey, wir sind eine Gemeinschaft. Deshalb ist Abendmahl etwas Schönes, etwas Großartiges. Da wird das sichtbar, dass wir Gemeinschaft haben. Nicht nur, weil wir so toll sind, nicht nur, weil wir so gut sind, nicht, weil wir uns so mögen, sondern weil Christus uns verbindet. Weil ich mit dir plötzlich verbunden bin. Durch Jesus Christus. Das ist was Großartiges. Das ist was Fantastisches. Das ist etwas, das gibt's nirgendwo anders. Das ist was Besonderes von uns Christen. Dass wir das feiern dürfen. Deshalb freue ich mich, dass wir gleich Abendmahl feiern dürfen. Und ich lade euch dazu ein, dass ihr da teilnehmt. Dass ihr da kommt. Weil ihr gerechtfertigte, heilige Christi seid. Und weil diese Umwandlung geschieht in euch und weil wir Versöhnung brauchen, dass unser Herz, unsere Sinne, unser Verstand Stück für Stück heil wird und dass wir uns begegnen können und dass wir anfangen, versöhnt zu leben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und dass ein Stück Ewigkeit überall da hinaus strahlt, wo du hingehst. Heute Abend und morgen früh. Und die ganze Woche. Der Herr ist mit dir. Amen.